Tja, guten Morgen miteinander. Ich habe bei meiner Kleiderwahl heute darauf geachtet, dass der Pullover auch zum Thema passt. Und heute steht an ein Teilaspekt von Raga. Und Raga heißt ja bekanntlich in Pali Farbe oder insbesondere rote Farbe. Und die rote Farbe steht für sinnliches Verlangen. Und schon sind wir bei unserer ersten Hemmung, die heute auf der Tagesordnung steht, der Begierde. Ich fange mit ein paar Schlagworten an, die so aus dem Alltag gegriffen sind. Ich habe Lust auf eine Zigarette. Ich möchte gerne mal wieder verreisen. Die neue Ausstellung ist bestimmt interessant. Ich habe selten ein so spannendes Buch gelesen. Mit einem Sechser im Lotto wäre man bestimmt alles sorgenlos. Ein eigenes, schönes, großes Haus wäre bestimmt toll. Oder der letzte Sonntag mit dem vielen Regen war stinklangweilig. Ich kann ohne sie nicht leben. Frauen müssen das anders sagen, ja? Das ist eine Reihe von aus für Alltagssicht harmlosen Beispielen, die man unendlich verlängern kann. Wir könnten den ganzen Vormittag damit verbringen, 10.000 weitere solche Beispiele zu nennen. Aber sie sind typische Beispiele für eine geistig-seelische Verfassung, nämlich nach außen gerichtet sein, an Vielfalt der Welt interessiert zu sein. Dahinter steht der bewusste oder unbewusste Drang, Befriedigung durch irgendwelche sinnlichen Dinge zu haben. Die Welt, die äußere Welt, wird als irgendwie gearteter Reichtum betrachtet, den man am besten hat. Und wenn man diesen Reichtum nicht hat, dann ist man arm, fehlt was, ist keine Befriedigung da. Und diese Welt ist Ausgangspunkt für Verlockung, für Suchen, für Streben, für Wollen, nicht für Fiebern nach bestimmten Sachen. Und diese Triebe, das ist ja unser Generalthema, diese Triebe, die sich auch in Form der Begierde äußern, machen uns ja zu armen Menschen, zu Hungerleidern, die immer angewiesen sind darauf, dass von außen Nachschub kommt, dass da sich irgendetwas tut. Und diese Hemmung, Begierde, ist auch die Hemmung, die in der Fünferreihe immer an erster Stelle steht. Fängt immer damit an, was schon einen deutlichen Hinweis gibt, ja, wie zentral sie in unserem Leben ist. Wir als Menschen leben ja in der Sinnensuchtwelt, in der Welt des sinnlichen Verlangens, wo man mit und von den äußeren Dingen lebt. Und da ist auch unsere größte Herausforderung und unsere größte Gefährdung, wenn man so will, aus spiritueller Sicht. Der Buddha nennt dieses Phänomen Kama Chanda. Aber interessant ist, dass es für Begierde im Pali nicht nur einen Ausdruck gibt, wie bei den anderen Hemmungen, sondern dass da drei unterschiedliche Ausdrücke bestehen, die verschiedene Nuancen oder Akzente des Phänomens Begierde nochmal deutlicher herausstellen. Auch das zeigt, wie zentral diese geistige Haltung für uns Menschen und überhaupt für die meisten Wesen ist. Der erste Ausdruck, der verwendet wird, ist Abhijja. Hinschauen, nicht? Verstärktes, starkes Hinglotzen, Habgier, nicht? Das zweite habe ich schon genannt, Kama Chanda, der sinnliche Wille, der Wunsch, Sinnesdinge zu erleben. Und die dritte Variante ist Kama Raga, Sinnen, Gier, Sinnen, Reiz. Ist auch der Ausdruck für Abhängigkeit des Menschen vom Äußeren. Das sind drei Varianten. Bevor ich die im Einzelnen nochmal näher erkläre und versuche ein bisschen auseinanderzudröseln, will ich auch noch mal ein paar Übersetzungen euch nennen, damit ihr auch ein bisschen Gefühl dafür bekommt, wie dieses Phänomen Begierde bei anderen Autoren und Übersetzungen genannt wird. Das wird es richtig einordnen und dann, wenn wir was hören, genau wissen, aha, das und das ist gemeint. Neumann sagt traditionell Wunscheswillen oder weltliche Begierde. Der Helmut Hegger ist da ganz nah, er sagt Begierde oder Wunscheswillen, fast dasselbe. PD hat weltliches Begehren. Der Kai Zumwickel sagt Habgier, der Habgier nach der Welt. Jana Ponika sagt Sinnenlust. Georg Grimm sagt Interesse am Welttreiben. Und der Fritz sagt Sinnenlust oder Sinnenlustwollen. Und ich habe für mich aufgeschrieben sinnliches Verlangen. Das macht es für mich am deutlichsten. Also das ist das Umfeld, wie man das sprachlich bezeichnen kann. Und was es in der Sache geht, will ich im Einzelnen jetzt nochmal erläutern. Ich fange mit der stärksten Form an, die im Pali Abhicha heißt, nicht begehren. Das ist vom Wort her das starke Hinschauen auf das, was sich außen tut. Im Gegensatz zu dem Wort Jhana, Versenkung, wo es auch ein starkes Schauen ist, aber nach innen, wo man nicht die äußere Vielfalt im Auge hat, sondern wo man die Einheit des Gemüts, die Sammlung mehr hat. Ist beides mal dasselbe Wortstamm, wenn man so will, hingucken, aber einmal mehr ja, in die Welt hinein und einmal mehr zu sich selbst her. Anders formuliert ist das ein faszinierter Blick auf die Welt. Ja? Das ist ein Drängen, ein starkes Drängen nach den fünf Sinnesobjekten. Das ist eine leidenschaftliche Haltung, das ist ein Feuer, das ist ein richtig energetischer Zustand, ein starker energetischer Zustand. Und die gröbste Form des Begehrens, wenn man sich so umschaut, ist die Form von Habgier. Das drückt im Deutschen schon aus, dass man nicht einfach Interesse an etwas hat, ja, wäre schön, wenn, sondern dass ein starkes Verlangen, ein wirklich großer, fester, starker Trieb dahin ist. Dass man auf die Dinge fixiert ist, dass der Geist sozusagen ausgefüllt ist davon, dass einem nichts mehr anders in den Sinn kommt, dass der Geist wirklich blockiert ist mit diesem einen Gedanken, das will ich, das brauche ich, sonst komme ich um, sonst werde ich das nicht überleben. In der Sucht finden wir als Extremform auch dieses Verhalten. Sucht heißt ja, ich brauche es unbedingt, sonst geht es schief in meinem Leben. Beispiele. Materiell, Besitzgier, Raffsucht, ich muss mehr haben, ob ich es nur verwenden kann oder nicht. Die erste Million ist nicht genug, die zweite ist auch nicht genug. Es gibt kein Genug an dem, was man anhäufen und akkumulieren kann. Sexuelle Leidenschaft fällt in dieses Gebiet, wo das so stark ist, ja, dass das Leben prägt und nichts anderes praktisch von Bedeutung ist. Alkoholabhängigkeit, Spielsucht, ja, sind andere Formen, wie sich das konkret manifestiert. Im Kanon finden wir eine Formulierung, die für mich da stellvertretend steht. Da heißt es, da ist einer lüstern, was ein anderer an Hab und Gut besitzt, danach giert er. Ja? Ach, wenn doch das mein Eigen wäre. Das ist vielleicht so. In etwa, was damit gemeint ist. Wo diese Haltung ist, sind zwei andere Haltungen natürlich ganz nahe, Neid und Missgunst. Ja. Wenn ich was anderes brauche und will, oder wenn ich überhaupt etwas will und brauche, merke ich meistens, der andere hat es, aber ich habe es nicht. Ja. Und schon fragt man sich, warum der, warum nicht ich? Eigentlich habe ich es verdient, eigentlich braucht der es nicht, ich will es haben. Man möchte den Besitz des anderen zum eigenen machen und gönnt es nicht, dass es ja, der Nachbar hat, dass er sich darüber freut. Und wo diese innere Haltung da ist, wo dieser Drang da ist, liegt es auch nahe, dass man mit den Silas sehr schnell Probleme kriegt. Die Silas sagen ja, genieß du ruhig, ja, aber bis zu diesem Punkt, darüber hinaus nicht, ist Schluss. Aber der innere Drang, wenn er stark ist, sagt, naja gut, stimmt theoretisch, aber praktisch kann ich es dann doch nicht. Ja, wenn die äußere Verlockung so stark ist, wenn diese Kräfte so stark in einem vorhanden sind, fallen einem die Silas erst ein, wenn es passiert ist, ungefähr. Um das mal zu kontrastieren, will ich auch die andere Geisteshaltung mal nennen oder ja in den Worten des Buddha mal nennen, wo das nicht auftaucht, wo sozusagen innere Zufriedenheit, Stille auftaucht. Wir haben es gestern schon erwähnt, das ist die Haltung der Sinnenzügelung oder der inneren Sammlung. In den Worten des Buddha hat er mit dem Auge eine Form gesehen, so greift er nicht die Erscheinung und nicht die Assoziation dazu. Da Begehren und Missmut, böse und unheilsame Dinge gar bald den überwältigen, der unbewachten Auges weit. Da haben wir den Unterschied zwischen Yoniso und Ayoniso, Manasikara. Jeder hat die äußeren Erfahrungen, die Erscheinung. Der eine stürzt sich drauf, sagt, her damit, ich war auch, ich will. Und der andere sagt, okay, ja, ich sehe, was da passiert, aber greife nicht danach. Lass es äußerlich oder innerlich an mir vorbeiziehen. Oder eine andere Formulierung, die auch sehr bekannt und euch vertraut ist. Weltliches Begehren hat er verworfen, im Geiste sozusagen abgelegt. Mit dem Gemüt ist er fern vom Begehren, er weilt fern davon. Also ist in einem Zustand, wo Begehren einfach allenfalls Erinnerung ist, aber nicht akut. Vom Begehren läutert er sein Herz vollkommen. Also nochmal ein ja, Nachlegen, dass auch die letzten Reste von dieser Haltung dann noch bearbeitet werden und eliminiert werden. Das ist so die Polarität, in der sich Menschheit bewegt, wobei der Akzent sicher auf dem liegt, was ich am Anfang erzählt habe. Das war Abhicca, Begehren, die stärkste Form von ja, Hinwendung zu den äußeren Sinnesdingen. Dann ist noch die Rede von Kama Chanda, das ist das, was bei der Fünferreihe der Hemmungen als Wort benutzt wird. Und das bezeichnet wörtlich das sinnliche Wollen. Ich habe Lust, etwas zu erleben, weil ich mir erwarte und erhoffe, dass das angenehm ist und schön ist und mein Leben bereichert und dass das einfach ein gutes Gefühl in mir erzeugt. Das ist eine Haltung, die mehr oder weniger spontan aufspringt, wenn man in einer Situation ist, die uns Glück verspricht. Wir haben gestern die Formulierung gehabt, da ist ein anziehendes Objekt und der Geist springt drauf. Oder da erscheint etwas Schönes in unserer Wahrnehmung, etwas Attraktives und der Geist sagt uns, das hast du doch schon mal gehabt, das war prima, guck, dass du es wieder bekommst. Das ist Kama Chanda. Der Wunsch, über die Sinneskontakte ein angenehmes, schönes Leben oder Gefühl zu haben. Bleibt die dritte Variante, Kama Raga. Das ist nichts wirklich anderes, aber bezeichnet eine Haltung als Dauersituation. Nicht? Kama Chanda ist das, was im Moment sozusagen sich tut, aufkommt. Und Kama Raga bezeichnet mehr die Situation, in der der Mensch überhaupt lebt, dass er von den äußeren Dingen etwas erwartet. Dass er glaubt, die Welt ist etwas, was uns glücklich macht, was uns froh macht, was wir für unsere Existenz brauchen. Und Raga, deshalb sagte ich zur Einleitung, ist umfassender. Ja? Raga sagt ja, umfassend, ich brauche etwas. Ich brauche etwas Sinnliches, ist eine Variante davon. Aber man kann ja auch Raga nach nicht-sinnlichen, übersinnlichen, brahmischen Zuständen haben. Und man kann auch Raga Verlangen haben nach unkörperlicher, formloser Erscheinung oder Dasein haben. Deshalb ist Kama Raga eine Spezialform von Begehren nach sinnlichen Dingen. Zu dem Wort Karma will ich noch ergänzen, dass das im Sprachgebrauch ein bisschen sozusagen variiert. Da gibt es unterschiedliche sozusagen Gebrauchsformen. Karma meint im Wesentlichen den Bereich der fünf Sinne. Aber oft wird Karma auch als der Trieb selbst verstanden, also das Begehren nach den Dingen, wird auch gelegentlich als Karma bezeichnet. Und um das noch komplizierter zu machen, auch das Objekt des Begehrens wird auch gelegentlich damit identifiziert. Und das ist psychologisch wichtig, weil es viele Menschen gibt, die nicht unterscheiden, was das Problem ist, ja, und was nicht das Problem ist. Sie haben das Gefühl, dass das Objekt uns Ärger macht und nicht unser Begehren nach dem Objekt. Der typische Fall für Männer ist, sie denken immer, die Frauen sind ihr Problem. Aber sie merken nicht, dass das Begehren der Frauen ihr Problem ist. Das klingt witzig, ist aber so. Ja, und selbst im Orden, im buddhistischen Orden, ist dieses Problem aufgetaucht, wenn nämlich die Altvorderen frauenfeindliche Tendenzen entwickeln manchmal. Wir sagen, die Frauen sind unser Problem. Wir wären alle schon längst heilig, wenn die uns nicht herausfordern und reizen und sozusagen verführen würden. Ja. Aber Tatsache ist an dem Punkt, ja, dass die Frauen unschuldig sind, sondern das ist eher das... Ihr habt alle verstanden. Ja. Das Problem ist, dass das Begehren, das Verlangen, die innere Abhängigkeit, nicht das Haben wollen und Brauchen, den eigentlichen Kuddelmuddel herbeiführt. So, das jetzt im Schnelldurchgang, was zum Thema Begierde oder Raga oder Kamachanda zu sagen ist. Und ich möchte es ergänzen jetzt mit ein paar Gleichnissen, die der Buddha ja uns auch gegeben hat. Ihr habt die ja alle bekommen. Und wir werden zu allen ja, weiteren Hemmungen auch immer uns nochmal angucken, wie kann man sich das jetzt nicht nur abstrakt begrifflich klar machen, um was es geht, sondern wie kann man das mit einschlägigen Bildern auch nochmal tun. Und in der Reihe von Gleichnissen kommt immer der Baum vor. Bei allen Hemmungen kommt der Baum vor. Der ideale Baum ist der Bodhi-Baum, der für die sieben Erwachungsglieder steht, der für Befreiung steht. Nicht? Wenn dieser Baum wächst, wenn der Bodhi-Baum wächst, wächst er sozusagen zur Freiheit hin. Aber hier gibt es andere Bäume, die daneben wachsen oder ihn sozusagen verdrängen. Und das sind die einzelnen Hemmungen. Und da wird nun gesagt, zur Begierde, der Baum, der in Konkurrenz zum Bodhi-Baum steht, ist die Luftwurzelfeige. Nicht? Das ist ein Baum, der vielfältige Auswüchse hat, viele Äste hat, die wiederum in den Boden sich senken, dort Wurzeln bilden. Da kommen wieder neue Stränge raus, die sich wieder verzweigen, wieder in den Boden gehen, wieder Wurzeln bilden und dann ja, wieder neues Blattwerk und Stämme und so weiter hervorbringen. Das Bild sagt schon plastisch genug, ja, wie das mit unserer Begierde ist. Ein Wunsch ist befriedigt, zwei neue tauchen auf. Man hat das eine gerade bekommen, sucht man schon zu, was das nächste bringt. Und das ist ein Ausdruck für die Differenzierung auch unserer Lebenssituation, für die Verkomplizierung. Es wird alles mehr, es wird alles sozusagen umfangreicher, es wird differenzierter. Wir kommen nicht zur Sammlung, zur Vereinfachung, sondern zur Papancha, ja, zur Ausbreitung von Welt und von Welterscheinung. Und in unserer Gesellschaft ist das sozusagen ein Programm. Nicht? Bei uns ist es ja so, wenn du ein Bedürfnis nicht hast, bist du nicht froh. Es kommen immer andere, die dir noch einreden, dass du ja noch viel zu wenig Bedürfnisse hast. Denn nur wenn du Bedürfnisse hast, kannst du sie befriedigen. So. Und das ist der Grund, warum unsere Gesellschaft eher in die Richtung tendiert, ja, Ausbreitung von Bedürftigkeit, Vervielfältigung von Abhängigkeiten und nicht das Freiwerden davon. Vor lauter Programm in unserem Leben kommen wir dann nicht mehr dazu, uns um andere Dinge zu kümmern, vor lauter Geld verdienen und Geld ausgeben, kommt man nicht mehr dazu, uns um spirituelle Themen zu kümmern und Fragen zu beantworten. Das ist der Luftwurzelbaum, die Luftwurzelfeige, die sozusagen immer mehr sich ausbreitet und am Ende keinen Platz mehr lässt für den Bodybaum. Der geht dann ein und kriegt keine Luft und keine Nährstoffe und kein Wasser mehr und ist dahin. Es gibt eine zweite Reihe von Gleichnissen, wo es um dasselbe Thema geht. Und das ist eine Reihe, wo es um Metalle geht. Und da ist das Positive ist immer das Gold, das großen Wert hat, das leuchtet, das glänzt, das man zu Schmuck verarbeiten kann. Aber leider ist das Gold oft nicht in Reinkultur zu haben. Es ist verschmutzt, es ist verunreinigt. Und das übertragen auf unsere Situation heißt es, dass eigentlich wertvoll ist das reine Herz, das ja glänzend ist, strahlt, das zu allem Guten zu gebrauchen ist, das aber leider verunreinigt ist. Und es ist verunreinigt durch Eisen. Und das Eisen als ein Metall, das ist ein Allerweltsmetall, ja, billig und überall da und sehr verbreitet, ist das Begehren wieder. Weil das Begehren ja auch die Haltung ist, die wie das Eisen überall an jeder Ecke sozusagen rumliegt. Ein generell vorhandenes Metall, beziehungsweise eine Verunreinigung, die ja in jedem von uns mehr oder weniger steckt. Die sinnlichen Wünsche sind die universelle Generalverunreinigung des Herzens überhaupt. Dann gibt es ein drittes Gleichnis, wo es um Wasser geht. Da ist ein Topf mit Wasser. Und im Idealfall ist das Wasser klar und ruhig und durchsichtig. Und wenn man da reinguckt, sieht man sich, sieht das eigene Gesicht, sieht das Gegenüber, sieht Realität, die bildet sich ab. Aber Wasser ist eben nicht immer rein, sondern Wasser ist verschmutzt. Und die Verschmutzung, die der Buddha hier nennt, sind Farben. Deshalb sagte ich vorhin Raga, die Farbe. Unsere Welt ist gefärbt, sie ist nicht so, wie sie ist, sondern sie ist angepinselt, rot, gelb, blau, braun. So, was passiert mit Wasser, das gefärbt ist? Man guckt rein und sieht sich eben nicht mehr. Oder wenn man was sieht, sieht man sich nicht so, wie man eigentlich aussieht, sondern man hat eine entsprechende Färbung. Die Realität zeigt sich nicht an sich, wie sie ist, sondern wir sehen sie mit einer bestimmten Brille. Und je nachdem, welche Brille wir aufhaben, so erscheint uns das Äußere. Wir haben keinen Durchblick mehr. Der klare Blick ist getrübt. Wir sehen die Welt mit der Brille des Begehrens und Verlangens. Wir sehen nicht, dass alle Phänomene, die auftauchen, durchweg nur die drei Eigenschaften haben, von denen der Buddha spricht, dass sie kommen und gehen, dass sie vergänglich sind, dass sie im Kern nichts dass sie nicht befriedigend sind und dass sie auch keine dauerhafte Substanz haben, sondern wir sehen die Dinge eben mit der Brille des Verlangens, ach, wie schön will ich haben, oder der Aversion, ach, ist das hässlich, weg damit. Das heißt, wo Begehren ist, ist Realitätsverlust. Wir haben nicht den richtigen Maßstab, um die Dinge zu sehen, sondern unser Maßstab ist rein subjektiv, wie ich meine, dass etwas schön oder hässlich, begehrenswert oder nicht begehrenswert ist. So erscheinen die Dinge und wir verwechseln unseren Blick, unseren subjektiven und gefärbten Blick mit der Realität. Und erinnert euch gestern, als der Buddha mit diesem Brahmanen sprach, wo der sagte, wie ist denn das? Warum kann ich mich denn nicht erinnern an das, was ich auswendig gelernt habe? Ja? Nicht nur, dass wir die Realität nicht sehen im Moment, sondern wir haben auch gar keinen Kontakt mehr zu dem Erinnerten, zu dem Erlernten, was eigentlich wichtig ist für uns. Wir haben nicht den Zugang zu dem Wesentlichen und Befreienden, sondern wir kleben an dem äußeren Glanz und der bunten Erscheinungswelt. Ich will das mal lesen, wie das der Buddha an dieser Stelle formuliert hat. Zu einer Zeit, Brahmane, wenn man begierdegefesselten, begierdegequälten Geistes weilt und der aufgestiegenen Sinnenlust Aufhebung nicht der Wirklichkeit gemäß erkennt, zu einer solchen Zeit sieht und erkennt man wirklichkeitsgemäß weder sein eigenes Heil noch das Heil anderer, noch das gemeinsame Heil. Und selbst die lange memorierten Sprüche fallen einem nicht ein, geschweige denn die nicht memorierten. Es ist, Brahmane, wie wenn da in einem Topfe Wasser sich befindet, versetzt mit roter, gelber, blauer oder brauner Farbe. Wenn nun ein Mann mit gesunden Augen darin sein eigenes Spiegelbild zu sehen will, so könnte er es nicht der Wirklichkeit gemäß entsprechend erkennen und wahrnehmen. Ebenso auch ist es, Brahmane, wenn man begierdegefesselten, begierdegequälten Geistes verweilt. Zu solcher Zeit erkennt man dann wirklichkeitsgemäß weder sein eigenes Heil, noch das Heil anderer, noch das gemeinsame Heil. Und selbst die lange memorierten Sprüche fallen einem nicht ein, geschweige denn die Nicht-Memorie. Dann gibt es noch eine Reihe von Gleichnissen, mit denen der Buddha die fünf Hemmungen beschreibt. Und da gibt es jetzt sozusagen unterschiedliche Bilder, nicht so eine durchgehende Reihe wie Bäume, Wasser oder Metalle. Und da heißt es, wenn jemand über die Sinnendinge hinwegkommt, also frei wird von denen, sei das so, wie wenn man von einer Schuldenlast befreit ist. Und das kontrastiert natürlich extrem zu unserer Auffassung, wenn ich die Dinge habe, wenn ich sie genieße, bin ich reich. Umgekehrt wird hier gesagt, wenn du so los wirst, bist du ein großes Bündel von Druck los, von einer Last, von Schulden wirst du befreit. Und wir werden heute Abend in der Kontemplation eine Lehrrede uns mal anschauen, die M54, wo der Buddha eine ganze Reihe von Gleichnissen uns gibt, wie die Sinnenbegierden zu verstehen sind, wie sie zu entlarven sind. Und da lautet auch eines, dass Sinnendinge nichts als Schulden sind, als Darlehen zu betrachten sind. Denn was wir haben, haben wir allenfalls für kurze Zeit. Und dann müssen wir das wieder zurückgeben. Wir bekommen, wenn wir es denn überhaupt bekommen, all die Dinge zum Genießen nur auf Zeit. Und irgendwann kommt die Realität und sagt, es gehört gar nicht euch, das gehört mir und ich nehme es mir wieder zurück. Wenn man das vorher weiß und völlig abhängig, unabhängig wird, ja, braucht man weder das Darlehen zurückzuzahlen noch Zinsen dazu zu zahlen. Das waren jetzt vier Versuche, dasselbe Thema, nämlich Karma Chando, mit Bildern zu bezeichnen, die uns ein bisschen plastisch machen, sozusagen anschaulich machen, was hinter den Begriffen steht. Und nach der Struktur, die wir uns gestern schon erarbeitet haben, ist jetzt die Frage zu stellen, wenn dieses Phänomen des Verlangens auftaucht, wo kommt es denn her? Was ist denn der Grund, dass das da ist? Und wir erinnern uns, dass da der Buddha auch einen Anhalt gibt, wie wir das leichter verstehen. Er sagt, das ist auch eine Form von Ernährung, dass das zustande kommt, dass das wächst, was wir Verlangen nennen. Gleich wie dieser Körper durch Nahrung besteht, durch Nahrung bedingt entsteht, ohne Nahrung nicht besteht, ebenso nun auch, ihr Mönche, bestehen die fünf Hemmungen durch Nahrung. Durch Nahrung bedingt bestehen nicht ohne Nahrung. Was ist aber die Nahrung, um einen noch nicht erschienenen Wunscheswillen erscheinen und einen erschienenen sich weiter entfalten und reif werden zu lassen? Man kann sich, ihr Mönche, Schönes vorstellen, was dabei an seichter Aufmerksamkeit sich ausbreitet. Das ist die Nahrung, um einen noch nicht erschienenen Wunscheswillen erscheinen und einen erschienenen sich weiter entfalten und reif werden zu lassen. Das ist die Situation, über die wir gestern schon sprachen. Da ist eine Erscheinung, tritt in unser Blickfeld. Das passiert dauernd. Das passiert ja, wenn wir wach sind, praktisch ohne Unterbrechung. Und es ist unsere Reaktion darauf. Wenn etwas da ist, von dem wir glauben, das sei attraktiv, sagt unser Geist, das ist schön, das ist toll, das wird dir Glück bringen, nimm's, hol dir's, ja? Eigne es dir an, genieße das. Der Geist sagt, der naive Geist sagt einfach ja zu dem, wo die Triebe sagen, hol dir das. Und das, wie soll ich sagen, das Fatale dabei ist, dass Geist und Herz da eine unheilsame Wechselwirkung haben. Wenn der Geist oft genug sagt, ach wie schön, wäre das toll, wenn ich das haben könnte, dann sagt das Herz am nächsten Tag noch ein bisschen stärker, ja, das wär's, hol dir das, du brauchst das. Sodass der Geist, der eine Sache bejaht, es unterstützt, sagt, das ist prima, den Trieb des Verlangens nur noch ein Stück weiter anheizt. Das ist die Ernährung, ja, das Greifen nach den Dingen, das bewusste Bejahen, ich möchte, stärkt den Trieb an, gibt dem entsprechende Nahrungsmittel und Energie. Kein anderes Ding kenne ich, wodurch in dem Maße die unaufgestiegene Sinnenlust zum Aufsteigen kommt und die aufgestiegene Sinnenlust zu Wachstum und Entwicklung gelangt wie ein anziehendes Objekt. Wer nämlich über ein anziehendes Objekt unweise nachdenkt, in dem kommt die unaufgestiegene Sinnenlust zum Aufsteigen und die aufgestiegene Sinnenlust gelangt zu Wachstum und Entwicklung. Und das sind leider, muss ich sagen, Vorgänge, denen wir uns nicht so wirklich bewusst sind, weil das so permanent, so unterschwellig funktioniert. Nicht? So ein kleines Kind träumt von einem neuen Videospiel. Völlig sozusagen ohne Kontrolle geht es im Geist so vor sich. Ach ja, wenn ich Geburtstag habe, kriege ich es vielleicht und wäre das schön und den Prospekt nochmal betrachtet und mit Freunden geredet. Und irgendwann wird der Wunsch so stark und die Eltern so genervt, ne, dass sie sagen, komm, hast du's. Ne? Oder ein junger Mensch, der 17 ist, träumt von seinem ersten Auto und ja, das geht einfach nur im Kopf rum. Hoffentlich bin ich bald 18, hoffentlich kann ich den Führerschein machen. Und in dem Alter, wo es dann so weit ist, ist es fast schon eine Selbstverständlichkeit, dass das so abrollen muss. Und so gibt es viele tausend Dinge. Wir blättern in einem Prospekt rum und sehen da Palmen und Strände und ohne dass wir uns dessen bewusst sind, was in dem Moment passiert, geschieht aber genau diese Wechselwirkung. Unser Geist sagt, ach, gucke mal, wie schön das wäre, jetzt an dem Strand zu liegen. Da denkt er es dreimal, viermal. Und irgendwann meldet sich von innen, du, wenn du dies Jahr keinen Urlaub hast, dort und dort wirst du das Jahr nicht überstehen, so ungefähr. Und dann ist ganz stillschweigend, ja, ohne dass man das bewusst jetzt vorantreibt, ist dieser innere Ernährungsprozess unseres Verlangens so weit vorangeschritten, dass der Hunger dann so groß wird, dass wir auch nach den Dingen greifen müssen. Und da gibt es mal so Träume, die mal auftauchen und morgen wieder vergessen sind, aber es gibt auch so Dauer möchte ich gern haben Gedanken, die man so ein Leben lang mit sich rumträgt, die so auf kleiner Flamme immer geköchelt werden, aber gerade dadurch so eine Langfristwirkung erzeugen, die man gar nicht abschätzen kann. Und dieser Vorgang passiert dauernd, mehr oder weniger dauernd, weil wir gar nicht merken, wie dieser innerliche Prozess des Bejahens, des geistigen Sagens her damit, ja, stattfindet, um in uns dieses Begehren wirklich erst anzufüttern, dass sich dann irgendwann so stark meldet und an unserer Tür anklopft, dass wir dann nicht mehr Nein sagen können. Das ist ein Vorgang, wo wir das vermeintlich Positive der Dinge immer wieder sehen und das Negative nicht sehen. Wo wir das vermeintlich Wohltuende, ja, in den Fokus nehmen, aber das notwendig damit verbundene schmerzliche oder ungenügende immer ausbleiben. Und solange diese einseitige Betrachtung von Wirklichkeit da ist, und es ist eine geistige Betrachtung, dann wird auch dieses Kraftpotenzial, das wir Begehren nennen, in uns immer mehr ernährt und gefüttert. Damit ist eigentlich schon gesagt, wie der ganze Prozess umgekehrt werden soll. Denn unsere Generalanalyse gestern hat er gesagt, die 5 Hemmungen, egal wie man sie dreht und wendet, sind ein Haufen Übel. Und ein Haufen Übel wird man am besten möglichst schnell los. Deshalb ist die Frage nicht nur, wie entsteht dieses Phänomen, wie taucht es in uns auf, wie wird es mehr und wie wächst es, sondern wie wird man das los? Wie kann man es erstmal kleiner machen und am Ende ganz abservieren? Es gibt durch das Auge wahrnehmbare Formen, die erwünscht sind, lieblich, gefällig, verbunden mit Verlangen, lusterregend. Wenn der Mönch sich nicht daran ergötzt, nicht daran haftet, sie nicht willkommen heißt, so schwinden ihm, der sich nicht daran ergötzt, nicht daran haftet, sie nicht willkommen heißt, das Ergötzen daran. Wenn kein Ergötzen da ist, gibt es keine Leidenschaft. Wenn keine Leidenschaft da ist, gibt es keine Bindung. Es gibt ferner durch das Ohr wahrnehmbare Töne, durch die Nase wahrnehmbare Düfte, durch die Zunge wahrnehmbare Geschmäcke, durch den Körper wahrnehmbare Berührungen, durch den Geist wahrnehmbare Dinge, die erwünscht sind und, und. Die Generallinie, die der Buddha hier vorgibt, ist, glaube ich, klar, dass man letztlich kein Wohl und keine Befriedigung bei den Sinnen suchen sollte. Ich sage letztlich, ja, ich sage gleich noch mehr dazu. Letztlich ist das so, und ein Strich ist nämlich jede Sinnesbefriedigung keine wirkliche Befriedigung. Die Zielorientierung ist, sich nicht mit den Sinnendingen zu identifizieren, keine Erwartungen an sie zu knüpfen und deshalb sich im Idealfall weder im Ganzen noch im Detail mit ihnen zu beschäftigen. Und das ist, wenn man so will, ein Komplettprogramm, weil es sich auf alle Sinne bezieht, einschließlich des Denkens. Wir können keins davon ausnehmen. Aber was wichtig ist, dass wir eine angemessene Strategie des praktischen Umgangs haben. Eine angemessene Strategie, und die unterscheidet sich deutlich zwischen dem, was ein Ordinierter sich als Programm genommen hat und was der Dharma-Otto-Normalverbraucher macht, wo wir uns mehrheitlich ja identifizieren und wiederfinden. Da ist ein Unterschied. Ein Ordinierter, ein sozusagen Dharma-Profi, wird die Frage direkt angehen und will sozusagen vollständig angehen, radikal angehen, während es für uns mehr oder weniger drauf ankommt, ja, indirekt uns mit den Dingen auseinanderzusetzen, beziehungsweise eine indirekte Strategie ins Auge zu fassen. Ich sage das deshalb, weil es ein differenziertes Verhältnis zu den Sinnendingen braucht, dass wir nicht jetzt so uns heroisch entschließen, etwas loszuwerden. Warum? Wir werden wahrscheinlich gar nicht hoch genug schätzen können oder richtig genug einschätzen können, wie stark wir alle von den Sinnendingen abhängig sind oder noch abhängig sind, wie viel wir von den 1000 Dingen dieser Welt noch brauchen. Auch wenn wir vielleicht manchmal das Gefühl haben, ich stehe ja schon halb über den Dingen. Das heißt, es wäre sinnlos, naiv, blind zu sagen, ich höre auf. Und der Buddha hat ja schon in seiner ersten Rede überhaupt gesagt, vermeidet tunlichst 2 Extreme. Das eine Extrem ist, blind, naiv, sich mit den Sinnendingen zu identifizieren. Und die andere falsche Herangehensweise wäre das gegenteilige Extrem, zu sagen, ich unterdrücke alles, ich versage mir alles, ich lasse nichts mehr zu. Beides wird nicht funktionieren. Das heißt, man muss schauen, inwieweit man die Sinnendinge noch braucht und inwieweit man sie schon lassen kann. Und da gibt der Buddha, wenn man sich seine vielen Ratschläge mal anschaut, die er da gibt, unglaublich viele gute Hinweise. Das zentrale Arbeitsfeld ist sicher erstmal der ethische Bereich. Weil der ethische Bereich sagt, okay, ihr könnt genießen, ihr dürft genießen, aber in einem bestimmten einschränkenden Rahmen. Da gibt es eine Lehrrede, die mich anfangs immer verblüfft hat. Ihr kennt sie. Sie heißt die sinnlich Genießenden aus dem Anguttara Nikaya, wo der Erwachte geradezu formuliert, da ist jemand zu loben, wenn er die Sinnendinge genießt. Er ist zu loben, aber nur unter bestimmten Voraussetzungen. Die eine Voraussetzung ist die, dass das, was man genießt, dass man sich das auch selbst erarbeitet hat. Ja? Dass man das rechtmäßig erworben hat, was man dann auch konsumiert. Die zweite Voraussetzung ist, dass man nicht egozentrisch genießt. Man sagt, okay, ich habe was, bitte beteiligt euch daran, ich gebe davon ab. Die dritte Variante ist, dass man nicht rauschhaft genießt. Schon die Dinge mögen und haben und sich dran erfreuen, aber nicht über die Stränge schlagen, sozusagen den Geist nicht darauf fixieren. Wir haben vorhin über Habgier gesprochen. Und der vierte Punkt, das ist der entscheidende für uns oder für alle, dass man in dieser Situation des Genießens nicht vergisst, dass es möglich ist, darüber hinauszuwachsen. Also, dass man nicht die Perspektive aus dem Auge verliert. Die Situation, in der ich jetzt bin, ist eine notwendige Situation jetzt. Aber sie ist eine vorübergehende, weil es einen Status gibt, der weitaus beglückender und befriedigender ist als das bisschen sinnliche Wohl, das ich jetzt so hoch einschätze. Das ist der generelle Zusammenhang, dass uns der Erwachte sagt, aus der Ferne betrachtet sind Begierden immer, ja, und im Strich sind sie immer ein Haufen Übel. Aber wir sind so in sie hinein verflochten und so von ihnen abhängig, dass wir uns ja schrittweise und langsam von ihnen lösen. Und da gibt es viele Hinweise, wie denn das praktisch passiert. Und der erste Hinweis ist immer der, genießen ja, aber im Rahmen der fünf Sila. Ihr könnt machen, was ihr wollt, aber nicht töten, nichts nehmen, was euch nicht gehört, nicht kein sexueller Missbrauch, nicht sprachlich sozusagen fehlgehen, indem man andere Leute belügt, betrügt und weg mit Alkohol oder berauschenden Dingen, die den eigenen Geist drücken. In diesem Rahmen ist uns erlaubt, mit den Sinndingen so umzugehen, dass wir auch Wohl haben. Denn das Wichtigste im Leben aller Wesen ist, dass sie Wohl haben. Und wenn sie gar keins haben, ist auch der weitere Entwicklungsprozess versperrt. Ich habe von den Silas gesprochen und da müssen wir nur mal Revue passieren lassen, dass ja auch das eine ganze Reihe von Abstufungen hat. Von weiteren sozusagen Vertiefungen desselben Prinzips richtig genießen. Die fünf Silas sind ja nur die gröbste Form, das sind ja nur die ganz dicksten Pfosten, die sagen, bitte hier nicht weiter, sondern das System wird ja dann auch noch verengt und verfeinert. Das sind die 10 Kammapada, ja, wo die fünf Silas nochmal ausdifferenziert werden. Nehmen nur ein Beispiel, wo es nicht mehr heißt, bitte nicht lügen, sondern wo dann auf der sprachlichen Ebene gesagt wird, auch nicht hintertragen, auch nicht ja, poltern, laut reden, schimpfen, maulen etc. Und auf der Ebene des Sprechens auch darauf achten, dass man nicht sehr viel Überflüssiges und Unsinniges sagt. Eine andere Variante ist der Uposatha-Tag, den ich auch nur noch mal erwähnen will, um zu zeigen, dass es auch uns möglich ist, wenigstens einmal in der Woche so zu tun, zu testen, ob man nicht mit bestimmten Dingen, ohne bestimmte Dinge auskommt. Zum Beispiel, was das Essen angeht, dass man einmal in der Woche sagt, okay, dann mache ich es mal so, wie das die Ordinierten gewohnt sind oder tun sollen, dass man ab dem Mittag nichts mehr Festes zu sich nimmt. Das sind jetzt nur mal ein paar Varianten angetippt, um zu zeigen, wie abgestuft ja, das System ist, wie wir uns von diesen Sinnenbegierden frei machen können. Nicht mit einem Schlag, sondern peu à peu und in diesem Fall erstmal indirekt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass wir die Realität so ins Auge fassen, dass wir die Sinnendinge auch richtig einschätzen können. Dass wir eben merken, dass der äußere Schein, der uns immer wieder verlocken will, nichts mit den Tatsachen zu tun hat. Und da gibt es eine ganze Reihe von Übungen oder Vorschlägen, wie es möglich ist, hinter die Kulissen des schönen Scheins zu gucken. Ja? Dass man zum Beispiel sieht, all das, was wir als wertvoll erachten, hat ja die Eigenschaften, dass es kommt und geht. Wir können es ja gar nicht wirklich festhalten. Daran können wir schon ermessen, dass das gar nicht sein kann, was uns auf Dauer zufriedenstellt. Man soll also den wahren Charakter der Dinge sich vor Augen führen. Man soll die Dinge geistig so entwerten, ja, auch wenn das Herz immer noch sagt, ach, aber schön ist es doch. Nicht? Da muss der Geist wenigstens sagen, okay, ja, es kommt dir schön vor, aber du weißt es im Grunde besser. Und der Geist muss sich im Kern dann gegen ja, die Stimme des eigenen Herzens an dem Punkt durchsetzen. Eine andere Variante haben wir schon kennengelernt gestern, dass man auch das Unschöne an den Dingen sich mal betrachten soll. Dass man nicht nur hinschaut, was ist verlockend, was ist toll, was ist ja die Schokoladenseite, sondern dass man auch mal ja, hinter die Kulissen guckt und nachsieht, wie die Sache eigentlich aussieht. Was ist aber, ihr Mönche, der Nahrungsentzug für das Erscheinen eines noch nicht erschienenen Wunsches willen und für die Entfaltung und Reifwerdung eines Erschienenen? Man kann sich, ihr Mönche, Unschönes vorstellen. Was dabei an gründlicher Aufmerksamkeit sich ausbreitet, das ist jener Nahrungsentzug für Wunsches Willen. Die Zeit wird ein bisschen knapp, da mache ich da einen kleinen Sprung, fasse ein bisschen zusammen und was da an Ergänzungen noch ist, werde ich dann einführen, wenn wir im Gespräch dazu noch Bedarf haben. Ich will nur die Stichworte noch nennen, wie diese weitere Möglichkeit des Ablöseprozesses aussehen kann. Also wir haben genannt Ethik, ja, korrektes Verhalten. Wir haben bisher genannt, die Realität richtig einschätzen können, die Wahrheit sehen. Wir haben genannt, oder ich nenne jetzt, ja, Sinnenzügelung, haben wir schon angetippt. Das ist der richtige Umgang im Moment, wenn also die Dinge auf uns einströmen, dann nicht sofort draufstürzen, sondern so viel Achtsamkeit in uns aufbauen, die dann sagt, hallo, bevor du jetzt gleich dahin packst, bevor du da greifst und nimmst, überleg erst mal, ob du es wirklich willst, ob du es brauchst und ob es taucht. Das ist eine Strategie, zu der man aber sozusagen wirklich schon innere Bereitschaft und innere Kraft haben muss, damit das Ganze nicht über uns hinwegrollt, sondern unser Geist im entscheidenden Moment sagt, hallo, da ist doch was anderes. Und das Wichtigste überhaupt, und darüber werden wir nachher sicher zu reden haben, das Wichtigste überhaupt ist, dass man eine bessere Alternative in sich hat. Ja? Denn solange alles nur draußen schön ist und innen unschön, solange es nur draußen hell ist und innen dunkel ist, solange bin ich sozusagen gezwungen, ich kann gar nicht anders, als ständig nach außen zu gucken und mir dort zu holen, was hier fehlt. Selbst der Buddha hat von sich erklärt, ich habe irgendwann mal gesehen, wie unsinnig die Sinnendinge sind. Ich habe das gewusst und klar vor Augen gehabt, es taucht alles nichts. Und bin trotzdem um die Sinnendinge herumgetanzt, sagt er. Ja, warum? Weil ich hatte nichts anders. Ich musste meinen Hunger befriedigen, weil er da war und ich keine bessere Nahrung hatte als von außen. Und das ist, was der Kern des Problems ist. Wenn man satt ist innen, braucht man nichts von außen. Wenn es innen hell ist, braucht man kein Licht. Und das muss man entzünden und das muss man finden. Bin ich leider nicht mehr dazu gekommen. weil wir eine strenge Zeitstrategie und Regie haben. Aber es macht nichts, wir kommen auf die Dinge ohnehin wieder.
Wir können so. Ja mal abstimmen, ob du nicht auf 10 Minuten länger machst. Das ist ja jetzt das A und B.
Ja,
das ist
jetzt das Wichtigste.
Demokratie ist ein Übel, merke ich jetzt.
Aber das ist von dir ja schön, dass du das noch erwähnt hast, eben, dass man auf das innere Wohl sehen muss, begreifen, damit man den Regierten Einheit gebieten kann.
Also dann machen wir einen Kompromiss. Ich muss das ja nicht eine halbe Stunde ausführen jetzt. Und ich werde es ganz knapp und getrennt als Stichworte wenigstens nennen. Dann haben wir es ein Stück weit komplett. Und wo nachher Vertiefungsbedarf ist, können wir drüber reden. Also die Aufgabe, die Zielorientierung ist, das innere Wohl zu vermehren. Wo inneres Wohl da ist, braucht man nichts von außen. Im Gegenteil, das würde dann nur stören. Die Frage wäre, welche Formen von innerer Schönheit und innerem Wohl, Freude oder Zufriedenheit gibt es? Also in welche Richtung muss man denn suchen und wo muss man anbauen, um sich das zu erwerben? Da gibt es eine ganze Menge. Ich habe die Silas erwähnt. Scheint damit gar nichts zu tun zu haben und doch, sagt der Buddha, hat sehr viel was damit zu tun. Denn wenn man die Silas einhält, dann passiert das, was er Vorwurfsfreiheit nennt. Man hat sich selbst nichts vorzuwerfen. Das klingt harmlos, aber ist absolut nicht harmlos. Denn wenn man etwas fixiert hat, irgendwas falsch gemacht hat, wo man nachher sagt, oh, 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 hättest du doch besser nicht. Ja? Dann begleitet einen dieser Schatten. Und dieser Schatten heißt kein inneres Wohl, sondern Verdunklung. So, wenn man alles so gemacht hat, im Idealfall, dass man sich nicht sagen muss, hättest du doch besser nicht, fällt dieser Schatten weg. Und dieses Wegfallen heißt zugleich, es wird heller. Das heißt, es wird indirekt schöner, angenehmer. Es wird wohler in uns, allein dadurch, dass man ein gutes Gewissen hat. Ja, auf Deutsch ausgedrückt. Und es gibt einen Ausdruck des Buddha, der hier sehr gut hinpasst, wo er von 5 Gaben spricht. Nicht? Die Silas einhalten heißt, Menschen und Wesen Furcht, Freiheit zu geben. Wenn ich die Silas einhalte, gebe ich unnennbar vielen Wesen die Freiheit oder die Furchtlosigkeit. Sie müssen nicht befürchten, ihr Leben zu verlieren, ihr Eigentum zu verlieren, ihren Partner zu verlieren, belogen zu werden und, und. Und diese Furchtfreiheit für andere ist auch Furchtfreiheit für mich. Denn wenn ich die Silas einhalte, andere Menschen nicht töte, nur um das Beispiel zu nennen, dann kann ich auch sicher sein, karmisch, sicher sein, dass das Töten von mir fernbleibt. Und so für alle anderen Silas auch. Das heißt, das ist ein unglaublicher Gewinn an Wohl, wenn ich nicht Angst haben muss, durch Dicken zu gehen und beraubt zu werden. Und das sind Quellen von innerer Erfahrung, die man normalerweise gar nicht im Auge hat. Dann nennt der Buddha die innere Genugtuung und Freude durch Großzügigkeit. Etwas, was manche praktizieren, auch manche schon erfahren haben. Ich sage immer, Frauen können das viel besser als Männer. Ja? Die merken, was das für ein unmittelbarer Gewinn ist, wenn man was gibt. Dass das eine Freude ist, die in einem selbst entsteht. Obwohl äußerlich gesehen man gerade die Sinndinge weg. Wenn vor dem Geben man sich freut und heiteren Sinns ist, wenn man gibt und nach dem Geben glücklich ist, so ist das Geben ein Gewinn. Das ist eine Zeile aus dem Anguttara Nikaya, wo das beschrieben wird, wie eine Form von innerem Wohl entsteht, gerade dadurch, dass man Sinnendinge lässt und weggibt und andere da genießen lässt. Dann wird von Metta gesprochen. Nicht von der liebenden Güte. Und das heißt an einer Stelle im Anguttara Nikaya, dass die Güte 11 Vorteile hat. 11, ja? Die ich nicht alle nennen will. Habe ich auch gar nicht im Kopf. 11 Vorteile, die sich innen auswirken, aber auch so im Erleben. Also man schläft zum Beispiel gut ein und man träumt nicht und wacht gut auf, zum Beispiel. Ja? Oder die Götter, heißt es auch, beschützen einen und und. Und das ist ja eine Form von innerer Qualität, die nicht dadurch entsteht, dass man Schokolade isst, ja, Kino geht, sich einen Film anguckt oder sonst was, sondern eine Form von innerem Wohl, die unabhängig ist von sinnlichen Ereignissen oder Kontakten. Und ein Aspekt, den wir alle kennen und alle schätzen, das ist die Freude, die beim Hören des Dharma entsteht. Ja? Allein die Tatsache, dass das eine Quelle ist, wo es innen hell wird, wenn man nur hört, ja, was der Buddha über unsere Wirklichkeit gesagt hat. Denkt an die vielen Sutten, ja, die immer oder häufig damit enden, und die Mönche freuten sich, ja, oder die Zuhörer freuten sich. Da war wohl Sinneskontakt, natürlich hören ist ja über das Ohr oder auch lesen, ja. Aber es ist ja nicht dieser äußere Kontakt, der dieses Wohl herbeiführt, sondern ist das, was sekundär oder primär, ja, einfach die Wahrheit in uns aufrührt und zeigt, wenn wir sie hören. Leichtes Leben durch Maß halten, beziehungsweise beim Essen das richtige Maß kennen. Das geht schon ein bisschen mehr in die Richtung Sinnenzügelung. Dass man nicht meint, 3 Brote sind schön, 4 Brote sind noch besser, ab 5 wird es richtig spannend und 6 Brote sind dann ja, das Ideal. Wobei die Zahl unterschiedlich ist. Der eine braucht 6, der andere braucht 2. Ja? Aber es geht darum zu merken, dass das richtige Maß, das für uns richtige Maß von Sinneskontakt hier im Konkreten der Ernährung, dass das auch viel ja, Wohlsein mit sich bringt, das sehr viel höher ist als das zusätzliche Brot noch. Dann wird etwas genannt, was entzückende Abgeschiedenheit heißt. Und da geht es jetzt gar nicht um ja, Waldbewohner, Höhlenbewohner, Ordinierte, die in stiller Meditation ihr Leben verbringen, sondern Abgeschiedenheit, Paviveka Piti, wird den Laien empfohlen. Nicht? Ich glaube, der Buddha spricht einmal zu einer Tapindika und sagt zu ihm sinngemäß, du bist ein so großer Wohltäter, ja, du gibst so vielen Menschen was, also du hältst die Sila ein, bist da ein ganz großes Ass, aber denke dran, es gibt da noch mehr, bleibe nicht dabei auf dieser Ebene des sozialen Kontaktes, des positiven Umgangs mit anderen Menschen, sondern merke auch, dass ab und zu mal die Zeit der Abgeschiedenheit notwendig ist. Und eine Abgeschiedenheit, die bedeutet ja eben nicht in Kontakt sein mit Sinnendingen, nicht im Gewühle sein, nicht ständig herannehmen und da eben nicht dunkel ist und öde und Langeweile auftaucht, sondern wenn das richtig praktiziert ist, Piti auftaucht, sozusagen inneres ja, Glück, innerer Jubel auftaucht. Und das Letzte will ich nur nennen, weil das für die allermeisten sicher nicht Alltagspraxis ist, das ist das Wohl der meditativen Versenkungen, der Schauungen, ja, der Jhanas. Und die Jhanas sind ja geradezu ein Erlebenszustand, wo die Sinneskontakte überhaupt nicht vorhanden sind. Wo man denkt, dann ist doch der Film zu Ende, dann kann doch nur dunkles, schwarzes Loch erscheinen. Und der Erwachte nicht müde wird zu sagen, das Gegenteil davon ist der Fall. Aber das Gegenteil ist eben nur dann der Fall, wenn die 5 Erweckungen, nein, die 5 Hemmungen weg sind. Und ich ende mit einem Zitat, das das nochmal beschreibt. Da weilt ein Mönch fern von sinnlichem Verlangen und fern von den unheilsamen Dingen. In der ersten Vertiefung, die von Denken und Überlegen begleitet, aus der Abgeschiedenheit geboren und von Entzücken und Freude getragen ist. Wenn Denken und Überlegen zur Ruhe gekommen sind, sammelt sich sein Gemüt und wird still. Und er weilt in der zweiten Vertiefung, die ohne Denken und Überlegen aus der Sammlung geboren und von Entzücken und Freude getragen ist. Nach dem Nachlassen des Entzückens weilt er gleichmütig, achtsam und klar bewusst, und er spürt ein Wohl im Körper, von dem die Edlen sagen, der gleichmütig Achtsame ist ihm wohl. So weilt er in der dritten Vertiefung. Nachdem er Wohlempfinden und Schmerz losgelassen hat und frühere Freudigkeit und Missmut geschwunden sind, weilt er in der vierten Vertiefung. In der Reinheit von Gleichmut und Achtsamkeit. Frei von Schmerz und Wohlempfinden. Das nennt man echte Sammlung. Und wer das hat, wird alles Sinnenwohl nur als Störung empfinden und an diesem Punkt wirklich merken, nicht nur hören, sondern merken, dass Begehren ein Hemmnis ist, eine Hemmung ist, die genau verhindert dieses höhere und höchste Wohl. Danke. Wir haben die 5 Minuten Stille sozusagen da reingepackt. Dann sehen wir uns um 11:15. Und ihr seid gewappnet, weil ihr dann zum Zug kommt.